ARD. Es ist 1995. In einem Konferenzraum in Paris sitzen hochrangige Vertreter aus 28 Ländern der ganzen Welt. Es geht um Bildung. Ein paar der Vertreter prahlen. Sie hätten das beste Schulsystem der Welt. Woran sie das festmachen? Unklar. In dieser Runde sitzt auch ein Mann aus Deutschland, der gerade mal Anfang 30 ist. Er ist noch relativ neu hier in Paris, bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der OECD. Seine Aufgabe sind Statistiken. Der junge Mann sitzt also in dieser Runde und traut sich, einen Vorschlag zu machen, ob man nicht eine weltweite Erhebung durchführen könne, um die Bildungssysteme vergleichbar zu machen. Doch dieser Vorschlag kommt alles andere als gut an.
Damals war die Reaktion eher so, das kann man nicht machen, das soll man vielleicht gar nicht machen oder das kann die OECD auch nicht durchführen.
Die Stimmung im Raum droht zu kippen. Der junge Mann ist also kurz davor, aufzugeben. Doch dann schiebt ihm sein Chef einen Post-it-Zettel zu. Auf dem steht: Gib zu, dass wir uns über das Vorhaben noch nicht vollkommen einig sind, aber frag die Länder, ob wir ein Pilotprojekt durchführen können.
Das war die Grundlage, den PISA-Test zu entwickeln.
Dieser Mann ist Andreas Schleicher. Und diese Szene beschreibt er auch in seinem Buch Weltklasse. 6 Jahre nach der Szene in Paris, da ist es dann soweit.
Deutsche Schüler sind schlecht im Rechnen, im Lesen und in Naturwissenschaften.
Im Vergleich mit 32 Industriestaaten belegen sie die hintersten Plätze.
Schonungslos hat die PISA-Studie dem deutschen Schulsystem eine glatte 5 verpasst.
Und Deutschland steht unter Schock.
Ich denke, niemand schaut gerne in den Spiegel. Da sieht man nicht mehr das Bild, was man sich so vorgestellt hat.
Die angebliche Bildungsnation Deutschland, sie ist wohl doch nicht so weit vorn, wie man immer geglaubt hat. Und dafür muss Andreas Schleicher viel Kritik einstecken. Bis heute. Dabei hat die erste PISA-Studie vor mehr als 20 Jahren wichtige Veränderungen angestoßen. Bildungsreformen, die tatsächlich etwas gebracht haben. Und wir waren auf dem besten Weg, das deutsche Schulsystem gerechter zu machen. Aber bevor wir unser Ziel erreichen konnten, ging uns die Luft aus. Und so kam Ende 2023 der nächste Schock. Nur wenige Monate nach den Schlagzeilen rund um die Gräfenau-Schule ist PISA wieder das Top-Thema.
Ein weiteres Warnsignal für das Schulsystem. Es sind die schlechtesten Ergebnisse im PISA-Vergleich, die deutsche Schülerinnen und Schüler je eingefahren haben.
Wie konnte es schon wieder so weit kommen? Wieso tut Deutschland sich so schwer, das Bildungssystem zu reformieren? Was hat sich seit der ersten PISA-Studie getan? Und welche Reformen brauchen wir wirklich, damit das System gerechter wird? Darum geht's in dieser Folge. Ich bin Lisa Graf und das ist Durchgefallen, wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. Ein Podcast des SWR. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Folge 3. Das PISA-Trauma.
Mesdames, Messieurs, dans quelques minutes, nous arrivons à Paris, à le terminus de notre train, avec un retard d'environ 15 minutes dû à un réseau et à un détournement. Nous vous remercions d'avoir choisi la coopération SNCF.
Wir sind in Paris, dort, wo alles angefangen hat mit der PISA-Studie. Wir wollen mit dem Mann sprechen, der sie erfunden hat, Andreas Schleicher. Das OECD-Hauptquartier liegt im Westen von Paris und direkt an der Seine. Das Schulfranzösisch sitzt auf jeden Fall noch. Dann begrüßt uns Andreas Schleichers Assistentin. 3 Termine vor uns mussten abgesagt werden. Wir hätten Glück.
I'm always a bit nervous when people are coming from abroad.
Yeah, yeah.
Because it changes so much.
No, we're happy it worked out.
Yeah,
it still works out.
Yeah.
Oben angekommen führt sie uns lange Gänge entlang, vorbei an modernen Arbeitsplätzen zu seinem Büro.
Guten Morgen.
Andreas Schleicher ist heute Anfang 60. Er sitzt an seinem Computer, als wir hereinkommen, und wirkt ziemlich busy, muss noch eben etwas fertig tippen. Dann ist er aber bereit.
Gut.
So.
Fertig.
Ja.
Gut.
Genau, ich darf Sie einmal bitten, das hier irgendwie an den Kragen zu klippen oder
okay.
So. Okay. Hier. So, perfekt.
Gut.
Schleicher kommt ursprünglich aus Hamburg und ist mittlerweile der Bildungsdirektor der OECD. Er wirkt wie einer, der sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Es gibt da diese Anekdote über ihn, dass er bei der ersten PISA-Studie die Ergebnisse nochmal neu rechnen lassen wollte, als er sah, wie schlecht Deutschland abgeschnitten hatte. Er konnte das einfach nicht so richtig glauben. Aber die Ergebnisse stimmten.
Das hat mich damals schon überrascht. Mir war völlig klar, das wird nicht leicht sein, diese Ergebnisse zu vermitteln. Ne? Vermitteln an Menschen, die denken, ist doch alles in Ordnung.
So war das ja wirklich damals vor der ersten PISA-Studie. Man war sich sicher, dass an deutschen Schulen alles gut läuft. Man war stolz auf den hohen Stellenwert, den Bildung im Land hatte. Deutschland, das war doch immer das Land der Dichter und Denker. Kein Wunder also, dass PISA zum generationsübergreifenden Reizwort wurde. Für Lehrer, Eltern und Schüler. Für die Politik und nicht zuletzt für die Medien, die sich im Akkord fragten:
Sind die deutschen Schüler faul und dumm?
Was von damals hängen geblieben ist? PISA war ein Ranking. Und in dem waren wir weit von der Spitze entfernt. Um es genau zu sagen, auf Platz 25 von 32. PISA steht übrigens nicht für den schiefen Turm in Italien, sondern für Program for International Student Assessment. Die standardisierte Leistungserhebung wird alle 3 Jahre weltweit in mittlerweile 81 Ländern unter 15-jährigen Schülern durchgeführt. Getestet werden Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften. Die Studie ist aber nicht nur eine Leistungserhebung und ein Ranking. Aus den Ergebnissen will man auch Schlüsse ziehen, zum Beispiel im Zusammenhang mit der sozialen Herkunft von Schülerinnen und Schülern. Dafür beantworten die Schüler auch Fragen zu ihren Familien, dem schulischen Umfeld oder Lerngewohnheiten.
Bildungssystem zeichnet sich dadurch aus, wie kann es Kindern, die eben von zu Hause das nicht mitbekommen, gute Startvoraussetzungen bringen. Ne? Und darauf im Grunde hingewiesen zu haben, das ist der große Verdienst dieser PISA-Studie.
Und Schleichers Befunde zeigen, dass das deutsche Bildungssystem nicht besonders gerecht ist. Diese Erkenntnis hatte man vor fast 25 Jahren durch PISA zum ersten Mal schwarz auf weiß.
Wer aus günstigem sozialen Umfeld kommt, der findet im Leben immer offene Türen. Wenn es in der Schule nicht mal so klappt, finden sie jemand anders, der ihnen weiterhilft. Ne? Wer aus ungünstigem Umfeld kommt, der hat im Leben meistens nur eine einzige Chance. Sie finden eine gute Lehrkraft und eine gute Schule. Wenn sie das Boot verpassen, kriegen sie oft keine zweite Chance. Ne? Und das Gerede, das man später im Grunde aufholen kann, das bewahrheitet sich einfach nicht. Ne? Also zumindest statistisch nicht.
Die gute Nachricht ist aber, aus den PISA-Daten lassen sich Lösungen ableiten.
Wir haben eine ganz andere Grundlage, einfach auch voneinander, miteinander zu lernen im internationalen Vergleich. Und im internationalen Vergleich sehen wir, dass Kinder mit ähnlichem sozialen Hintergrund, die in Deutschland schlechte Leistungen haben, in anderen Ländern relativ gut abschneiden. Und das zeigt uns, dass wir an diesem Problem arbeiten können. Und darum ging es mir auch in der Kommunikation dann. Ne? Nicht als das Problem darzustellen, sondern die Lösung zu thematisieren.
Aber in Deutschland sitzt der Stachel nach PISA 2001 tief. Kultusminister kritisierten die Methoden Schleichers als einseitig und vereinfachend und forderten seit der ersten PISA-Studie wiederholt seinen Rücktritt. Bis heute wird von verschiedenen Seiten Kritik an den PISA-Studien geübt. Kritiker sagen, eine Sache wie Bildung sei viel zu komplex, um sie in standardisierten Tests abzufragen und statistisch auszuwerten. PISA erzeuge Wettbewerbsdruck unter den teilnehmenden Ländern. Reformen würden nur darauf getrimmt, im nächsten Ranking besser dazustehen. Schulen und Schülern füge man damit einen irreparablen Schaden zu. Und als Wirtschaftsorganisation schaue die OECD zu sehr darauf, ob die Schüler für den Arbeitsmarkt brauchbar seien. Man kann sich schon fragen, welche Agenda eine Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat, wenn es um Bildung geht. Die PISA-Studie untersucht nämlich auch, ob das Schulwissen später hilfreich auf dem Arbeitsmarkt sein wird und welche Kompetenzen gestärkt werden müssen, um gute Arbeit zu leisten. Und davon profitiert in erster Linie natürlich die Wirtschaft. Und was den Ranking-Gedanken angeht, so entgegnete die OECD damals, man wolle weder Lehrern noch Politikern sagen, was sie zu tun haben, um im Ranking aufzusteigen. Stattdessen soll man aus dem Test lernen, was in anderen Ländern gut funktioniert. Die OECD gab zwar auch zu, dass kein Bildungsvergleich perfekt sein könnte, aber die klare Haltung blieb: Ohne PISA stünden die Länder deutlich schlechter da. Schleicher glaubt nach wie vor an den positiven Einfluss der PISA-Studie.
Das ist, glaube ich, ein heilsamer Schock gewesen. Er hat ja auch in Deutschland viel in Gang gebracht, was überfällig war. Ne? Und klar, niemand verändert sich gerne freiwillig, aber ich glaube, diese Veränderungen waren absolut notwendig.
Anfang der 2000er stößt die PISA-Studie also tatsächlich eine bildungspolitische Grundsatzdebatte an. Lehren und lernen wir in Deutschland noch richtig? Bundeskanzler Gerhard Schröder verfasst damals einen Brief an die Bürgerinnen und Bürger. Darin schreibt er: PISA habe gezeigt, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Er spricht von einem Armutszeugnis für Deutschland. Die Bundesregierung habe es sich zum Ziel gesetzt, Deutschland in 10 Jahren wieder an die Spitze der Bildungsnationen zu führen. In einer Bundestagsrede sagt er damals:
In keinem vergleichbaren Land entscheidet die soziale Herkunft so sehr über die schulische Laufbahn und den Bildungserfolg wie bei uns. Darum haben wir dafür gesorgt, soziale Benachteiligungen im Bildungssystem abzubauen. Das müssen und das wollen wir fortsetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Also nochmal ein kurzer Reminder. Das war 2002. Ist denn seitdem gar nichts passiert? Eigentlich schon. Erstmal. Ziemlich viel sogar.
Chancengerechtigkeit ist in vielen Bereichen angegangen worden. Denken Sie an die Ganztagsschule. Ein Ergebnis der PISA-Studie. Denken Sie an die frühe Förderung. Ein anderes Ergebnis der PISA-Studie.
Nicht mal 10 Jahre später, bei der PISA-Studie 2009, liegt Deutschland zwar immer noch eher im Mittelfeld, steht aber doch deutlich besser da. Die Bilanz damals? Deutschland holt auf. Und das Bildungssystem ist gerechter geworden. Bei einem TED-Talk 2013 spricht Andreas Schleicher über Deutschland deswegen sogar als Beispiel für zügige und erfolgreiche Reformen.
But there are some countries which have seen impressive improvements. Germany, my own country, in the year 2000, the federal government dramatically raised its investment in education. And the good news is, 9 years later, you can see improvements in quality and equity.
Schleicher nennt Deutschland hier also als Positivbeispiel. Man habe nach der ersten PISA-Studie die Investitionen in Bildung erhöht und 9 Jahre später sehe man tatsächlich Verbesserungen bei den Leistungen. Man merkt, dass Schleicher auch ein bisschen stolz ist, wenn er von Deutschland als his own country spricht. In diesen 9 Jahren hatte es Deutschland tatsächlich geschafft, die Lesekompetenz bei Kindern zu steigern und dabei Unterschiede zwischen Kindern über soziale Hintergründe hinweg zu verringern. Auch die Leistung von Kindern mit Migrationsbezug stieg im PISA-Vergleich. Gleichzeitig stieg der Anteil von Kindern aus Nicht-Akademikerfamilien auf Gymnasien in dieser Zeit an. Der PISA-Schock hatte die deutsche Bildungspolitik wachgerüttelt. Und heute?
Die Leistungen an deutschen Schulen sind so schlecht wie noch nie und im internationalen Vergleich nur Mittelmaß. Das ist das Ergebnis der aktuellen PISA-Studie.
Die neue IGLU-Studie zur Lesekompetenz, die zeigt, jeder vierte Schüler oder Schülerin aus der vierten Klasse kann es nicht so, wie es nötig wäre. Damit hat sich Deutschland bei der internationalen Grundschul-Leseuntersuchung noch einmal verschlechtert.
2023 ist er also wieder da. Der große Schock. Es ist ein echter Reality-Check. Soziale Ungleichheit, schlechte Leistungen von Kindern mit Migrationshintergrund, unterdurchschnittliche und teils besorgniserregend schlechte Lesekompetenz. In all den Bereichen, die man 2001 angegangen war, stehen wir mehr als 20 Jahre später sogar schlechter da. Wie kann das bloß sein? Haben wir uns damals auf die falschen Reformen konzentriert?
Die Reformen, die man damals durchgeführt hat, waren die richtigen. Die haben ja auch damals viel bewirkt.
Und warum ging es wieder abwärts?
Man hat so nach 2006, 2009 die Veränderungsdynamik verloren in Deutschland. Und die Welt verändert sich halt weiter. Ne? Die Schülerschaft ist vielfältiger geworden und wir haben eine ganz neue Qualität bei der Migration. Wir haben auch bei der sozialen Zusammensetzung der Schülerschaft heute andere Voraussetzungen, Technologie, alles ist dazugekommen. Und da hat Deutschland bislang keine Antworten gefunden.
Die 2000er. Das war gefühlt eine ganz andere Welt. Heute verlässt niemand mehr ohne Smartphone das Haus. Wir sind 24/7 online. Wir googeln, sprechen mit Alexa, schauen Streams, bestellen Einkäufe per App nach Hause. Unsere Wahrnehmung der Welt und wie wir uns in ihr bewegen, hat sich grundlegend verändert. Und das Schulsystem ist da irgendwie nicht mehr so richtig mitgekommen.
Also von der OECD aus haben wir eigentlich immer weiter auf diese Thematiken hingewiesen. Es gibt viele hochmotivierte Lehrkräfte, die auch gute Arbeit machen. Es ist eher wirklich das Bildungssystem insgesamt, das halt nicht die Voraussetzung schafft.
Eigentlich war die PISA-Studie auch genau so gedacht. Die regelmäßigen Tests sollten zu einer Art Frühwarnsystem werden, das rechtzeitig auf Veränderungen hinweist. Es ging dabei vor allem darum zu verstehen, wohin sich Kompetenzen, Unterricht und schulische Prozesse verändern müssen. Wie sich das Bildungssystem immer wieder neu erfinden muss.
Unsere Schulen heute sind unsere Gesellschaft morgen, unsere Wirtschaft morgen.
Es geht aber lange nicht nur um den Wirtschaftsstandort.
Es geht um die Zukunft von unserer Gesellschaft, unserer Demokratie. Und dass ein Bildungssystem das nutzt, was in jedem Menschen steckt und den Menschen hilft, ihre Talente auszuschöpfen, zu nutzen, einzubringen in diese Gesellschaft. Und wer das in der Schule lernt, der kann sich auch später im Leben in die Demokratie einbringen. Der wird nicht irgendwo ein passiver Konsument im Leben, sondern der gestaltet diese Welt.
Es geht hier also um gesellschaftliche Teilhabe. Darin besteht für Schleicher der große Wert von Bildung. Aber
wer Fakten von Meinungen nicht zuverlässig unterscheiden kann, hat es heute in der Demokratie schwer, sich aktiv einzubringen.
Und dabei spielen die gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten 20 Jahren eben eine große Rolle.
Im Jahr 2000, schwer sich heute vorzustellen, haben wir meistens noch Bücher gelesen, lineare Texte. Ja. Wenn Sie eine Antwort nicht wussten, konnten Sie das im Schulbuch nachschlagen. Und Sie konnten darauf vertrauen, dass die Antwort stimmt. Heute schauen Sie bei Google oder ChatGPT nach und Sie kriegen 10.000 Antworten auf Ihre Frage. Und niemand sagt Ihnen, was richtig oder falsch war oder nicht weiß.
Für Kinder und Jugendliche ist das natürlich noch viel, viel schwieriger, da das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Wie oft habe ich das erlebt, dass ich ins Klassenzimmer kam und direkt mal von einem aufgeregten Haufen 12- und 13-jähriger durcheinanderrufender Kinder begrüßt wurde, weil irgendwer irgendwas auf TikTok gesehen hatte. Im besten Fall waren das dann so lustige Sachen wie Schüler-Lehrer-Choreos, die sie jetzt mit mir einüben wollten. Aber nicht selten waren das auch beängstigende Falschmeldungen. Zum Beispiel, dass jetzt sofort der Dritte Weltkrieg ausbricht oder wieder eine neue Seuche grassiert. Solche Falschinformationen überfordern ja nicht nur Kinder, sondern auch uns Erwachsene. Und zu dieser Flut an Informationen, die von außen auf die Kinder einwirkt, kommt dann, dass jedes Kind ja auch noch unterschiedliche Voraussetzungen in Persönlichkeit und Vorbildung mitbringt.
Nicht alle Menschen sind gleich begabt. Die Begabungen liegen verschieden und die Talente zu finden und zu fördern ist eine ganz zweite wichtige Aufgabe, jungen Menschen zu vermitteln. Mensch, wo kann ich mich in diese Welt einbringen? Ja, und das ist nicht im Grunde ein Traum, das ist, was Schulen heute leisten müssen.
Das Problem ist, lange hatte man eben nicht wirklich alle im Blick.
Das deutsche Schulsystem ist immer noch sehr darauf ausgerichtet, einige wenige sehr gut auszubilden. Und ja, das war ja auch früher so. Früher hat man gesagt, okay, Sie kommen ins Gymnasium, Sie werden dann auf die Universität gehen, dann werden Sie Wissensarbeiter und werden unsere Wirtschaft voranbringen. Zu den anderen hat man gesagt, okay, es hat halt nicht so gut geklappt in der Grundschule, geh mal lieber auf eine berufliche Ausbildung und arbeite für die Wissensarbeiter. Ja, das ist das Konzept und das funktioniert heute nicht mehr. Heute brauchen wir jeden. Heute können wir uns das nicht mehr leisten, dass viele einfach ihr Potenzial nicht ausschöpfen können.
Die Vorstellung, dass wir überhaupt in der Schule unterschiedliche Abschlüsse erhalten sollten, lässt sich auf die Bildungsreformen im Preußischen Kaiserreich zurückführen. Und zwar zwischen den Jahren 1819 und 1870. In der Zeit der Industrialisierung haben die unterschiedlichen Schulabschlüsse auch wirklich Sinn ergeben. Der Arbeitsmarkt heute ist aber komplexer geworden. Anders als früher brauchen wir heute weniger Menschen für Einfachtätigkeiten und dafür mehr gut ausgebildete Facharbeiter. Und dazu kommt ja auch, dass immer neue Technologien entstehen und sich der Arbeitsmarkt im ständigen Wandel befindet.
Wenn Sie früher in der Grundschule gefragt haben, was die Kinder werden wollen, dann waren es klassische Berufe und wahrscheinlich wurden viele genau das, ja. Heutzutage wird es, wenn die aus der Schule kommen, Berufe geben, von denen haben wir noch nie gehört.
Das ist Philipp Kohlo. Er ist Experte für die Zukunft der Arbeitswelt und berät dazu viele Unternehmen weltweit. Er sagt, die Schule muss junge Menschen darauf vorbereiten, dass es viele heute normale Berufe in 15 bis 20 Jahren nicht mehr geben wird. Und dass darin auch eine Chance steckt.
Wie ich sozusagen so eine Resilienz auch in Grundschüler, in junge Erwachsene, in Jugendliche bekomme, mit dieser Unsicherheit umzugehen, auf diese Unsicherheit auch adäquat reagieren zu können und das nicht als Bedrohung zu sehen.
Und da sieht Philipp Kolo noch Nachholbedarf in der Schule.
Wenn man Schulen heute anschaut, ich bin auch Vater zweier Töchter, dann schauen die jetzt nicht so anders aus, als ich in die Schule gegangen bin. Ja, und wenn ich jetzt angucke, was die Anforderung der Arbeitswelt ist, dann fühlt sich das nicht richtig an.
Wovon bräuchte es dann mehr in der Schule, um später zufrieden mit seinem Beruf zu sein?
Ich glaube schon, dass wir eine höhere Flexibilität in der Ausbildung brauchen, schneller auf Trends reagieren müssen.
Mit Trends meint Philipp Kolo erstmal technologische Veränderungen, wie wir sie auch in den letzten Jahren erlebt haben.
Umso stärker die Technologie in meinen Lebensalltag, und ich sage absichtlich Lebensalltag und nicht nur Arbeitsalltag, eintritt, umso wichtiger ist das ganze Thema soziale, emotionale Fähigkeiten. Das ganze Thema Flexibilität, Kreativität, aber auch unternehmerisches Denken, Lösungsorientierung wird sicherlich ein Thema sein, das wahnsinnig wichtig ist.
Früher war das anders. Zur Zeit der Industrialisierung ging es vor allem darum, Prozesse schneller und einfacher zu machen, sagt Kolo. Aus der Reihe tanzen war nicht gewollt.
Bei den meisten Herausforderungen der Zukunft ist ja eher Kreativität in der Lösung gefragt als das reine Abarbeiten.
Die Lösung sieht Kolo darin, dass wir alle so unterschiedlich sind. Quasi je unterschiedlicher, desto besser. Auch das ist eine wichtige Abweichung im Vergleich zur Arbeit während der Industrialisierung. Und mit den Unterschieden zwischen den Menschen meint Kolo so ziemlich alles.
Von Geschlechtern, von Nationalitäten, von Hintergründen, von Bildungsniveaus, von der gesellschaftlichen Schicht, aus der ich komme. Umso mehr Diversität ich habe, umso kreativer, umso höher sind die Innovationsgrade. Und deswegen ist dieses Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Menschen wichtiger in der Zukunft, als es in der Vergangenheit war.
Ich muss an die Kinder an der Gräfenau-Schule denken. An die Klasse von Frau Wenz. An Eileen, das Mädchen aus der ersten Folge, das die erste Klasse wiederholen musste. So wie es im Moment aussieht, glaube ich nicht, dass unser System ihre Potenziale erkennt und ihre Unterschiede wertschätzt. Andreas Schleicher sagt aber auch, PISA ist dafür da, dass Länder voneinander lernen können. Lösungsansätze gibt es. Gerne würde ich euch an dieser Stelle die Top 5 Reformvorschläge präsentieren, direkt aus der OECD-Zentrale in Paris. Aber so leicht ist es leider doch nicht. Ginge es nach Schleicher, müsste man Schule grundsätzlich anders und flexibler denken. Er hat aber zumindest ein paar Punkte, an denen er ansetzen würde und von denen man aus anderen Ländern weiß, ja, so könnte es klappen. Aber dafür müssten wir erstmal was ganz Grundsätzliches verändern, und zwar
die Idee, dass ein Bildungssystem irgendwo von oben nach unten arbeitet, ne? Irgendjemand befasst sich damit, was die Schüler lernen sollen, macht dann einen Lehrplan, dann bilden wir die Lehrkräfte aus, schicken wir sie in die Schulen, die setzen es um.
In Deutschland bestimmt im Moment ein großer Verwaltungsapparat, was tagtäglich an Schulen passiert. Lehrkräfte unterrichten nach einem strikten Plan.
Heute brauchen wir viel mehr Aktivität an der Frontlinie. Wir brauchen Lehrkräfte, die nicht nur irgendwo Wissen vermitteln, was in Lehrplänen steht, sondern wirklich Designer von innovativen Lernumgebungen sind. Wir müssen das, was gelernt wird, viel realitätsnah machen.
Dafür brauchen wir Lehrer, die in ihrem Beruf freier handeln und Entscheidungen treffen können.
Wir brauchen ein hohes Maß an professioneller Autonomie. Ich muss wirklich gestaltende Kraft sein in der Schule, aber auch eine viel bessere Zusammenarbeit im Team.
Denn Lehrkräfte, die viele Gestaltungsräume haben und gemeinsam mit ihren Kolleginnen daran arbeiten, profitieren nicht nur persönlich davon. Sie können auch spannenderen Unterricht machen, denn
Demokratie lernt man nicht, indem man darüber spricht, sondern indem man das tut. Wenn Schüler erleben, sie können in der Schule etwas verändern an ihren Lernumgebungen, dann bringt das ein ganz anderes Gefühl von Selbstwirksamkeit.
Genau dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit muss man ganz besonders fördern, wenn es nach Schleicher geht. Für ihn liegt genau darin der Schlüssel für Bildungserfolg.
Quasi als Beweis dafür erzählt er uns eine Geschichte aus Portugal, einem Land, das eigentlich deutlich weniger Geld für Bildung ausgibt als Deutschland.
Da hat man gesagt, okay, jede Schule kriegt ein kleines Extra-Budget von 1 Euro pro Schüler. Und da hat man gesagt, dieser Euro wird von den Schülerinnen und Schülern selber ausgegeben. Und die konnten dann entscheiden, wie setzen wir diese Mittel ein.
Die portugiesischen Schüler haben sich dann miteinander beraten, wie sie das Geld einsetzen wollen. Und so verstanden, dass ihre Entscheidungen einen Einfluss darauf haben können, was in der Schule passiert.
Sie waren nicht mehr im Grunde Konsumenten, sondern konnten gestalten. Demokratie kann man nur leben.
Eine andere Stellschraube sieht Schleicher bei den Bildungsausgaben. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt Deutschlands sind unsere Ausgaben unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Ländern. Aber selbst wenn Deutschland mehr Geld für Bildung ausgibt, dann kommt es auch darauf an, wofür.
In Deutschland wird viel investiert in das Gymnasium, in die, sagen wir mal, Reparaturarbeiten.
Damit meint Schleicher, dass alles, was in der Grundschule schiefgelaufen ist, für einige wenige an Gymnasien wieder auf Kurs gebracht wird. Die Reparaturarbeiten, die könnte man sich aber sparen, wenn man schon viel früher ansetzen würde. Und zwar im Vorschulalter.
Also frühe Förderung, es gibt für mich keinen Grund, warum jetzt Betreuer und Kinder, also Erzieherinnen und Erzieher im Kindergarten weniger verdienen als eine Lehrkraft.
Dass der Beruf der Erzieherinnen sehr anspruchsvoll ist, ist nichts Neues. Und auch nicht, dass sie in Deutschland nicht besonders gut bezahlt werden. Auch hier fehlen viele Fachkräfte und unter anderem deswegen Kita-Plätze. Die Auswirkungen davon merkt man auch an der Gräfenau-Schule, sagt ihre Schulleiterin Barbara Mächtle. Für sie ist es ein Problem,
dass viele Kinder wenig Kindergartenbesuch hinter sich haben. Man kennt die Situation, die ist in Ludwigshafen nicht anders als in anderen Städten. Kindergartenplätze sind rar.
Auch Eileen, das Mädchen aus der ersten Folge, konnte ja keine Kita besuchen. Nur als Reminder. In Ludwigshafen allein fehlen im Moment etwa 3000 Kita-Plätze. In ganz Deutschland sind es laut Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft ganze 430.000.
In den ersten 6 Lebensjahren passiert ganz, ganz viel bei einem Kind, auch in Punkt Lernen. Und also auch die Schule kann nicht alles aufholen, was in vielleicht 6 Jahren nicht passiert ist.
Ein anderes Problem sieht Schleicher in der Art, wie wir innerhalb der Schulen Geld verteilen. Ressourcen müsste man vor allem dort einsetzen,
wo die Herausforderungen am größten sind. Wenn sie in einem ungünstigen sozialen Umfeld liegen als Schule, bekommt die Schule mehr Ressourcen. Und einfach zu sehen, wie können wir die besten Lehrkräfte gewinnen für die schwierigsten Schulen, die besten Schulleiterinnen und Schulleiter dort mobilisieren, wo es interessant wird.
Das würde für eine Schule wie die Gräfenau bedeuten, dass sie automatisch mehr Ressourcen bekommen würde. Solche Ansätze gibt es zwar, aber nur in Form von besonderen Förderprogrammen. Standardmäßig spielt bei der Verteilung von Geldern das Umfeld der Schule keine Rolle. Und das ist ein echtes Problem.
Ja, eine Schule arbeitet ja dann nie in Isolation, sondern eine Schule ist situiert in einem bestimmten Kontext. Und diesen Kontext muss sie wahrnehmen und Verknüpfung und Verbindung schaffen. Also erstmal zu verstehen, wo kommen die Schüler her, die ich vor mir habe. Na, wer sind diese Schüler? Wie kann ich erkennen, was in ihnen steckt?
Aber um eben auf Besonderheiten von Vierteln einzugehen, wie sie zum Beispiel Ludwigshafen-Hemshof mitbringt, bräuchte es auf der einen Seite ein System, das flexibler Geld verteilt und auf der anderen Seite Schulen und Lehrkräfte, die mehr Gestaltungsfreiheit haben, wie sie das Leben an der Schule und den Unterricht mit diesen Geldern gestalten. Denn ohne Flexibilität kann es nur Schablonen und Standardlösungen geben, die für viele Schulen eben gar nicht funktionieren. Und genau diese Flexibilität haben deutsche Schulen ja gar nicht. Auch die Gräfenau-Schule nicht. Irgendwie ist es schon zum Verzweifeln, oder? Schaut man sich den Status quo an, wirkt das deutsche Bildungssystem ja schon wie ein hoffnungsloser Fall. Das ernüchtert uns ziemlich. Egal mit wem wir sprechen, immer laufen wir am Ende in eine Sackgasse, wenn es um die Umsetzung der Lösungen geht. Sie sind da, aber irgendwie in Deutschland einfach nicht machbar. Das System scheint starr und festgefahren. Gibt es wirklich keine Hoffnung, gar keinen Weg vorwärts? Andreas Schleicher lächelt, als wir ihm die Frage stellen. Als würde er öfter mit Leuten sprechen, die in Sachen Bildung den Glauben an das Gute verloren haben.
Das müssen wir uns jeden Tag vor Augen halten, dass es kein unlösbares Problem ist. Also wenn ich für Klimawandel verantwortlich wäre, da wäre ich wesentlich skeptischer. Bildung, können wir lösen.
Irgendwie ist es schon krass. Andreas Schleicher tourt quasi täglich um die Welt und spricht mit Lehrerinnen, Schülern und Politikern. Kaum jemand weiß so viel darüber, was weltweit in Schulen passiert, wie er. Und die inspirierenden PISA-Geschichten in seinen Vorträgen kommen schon lange aus anderen Ländern als seinem Heimatland. Stattdessen beobachtet er seit Jahren, wie Deutschland einfach nicht weiterkommt. Und der hat noch Hoffnung? Ja, denn es gibt tatsächlich auch Grund zur Hoffnung. Wir waren auch an einer Schule, die schon viele der Dinge umsetzt, die uns Schleicher genannt hat und damit auch wirklich Erfolg hat. Diese Schule fördert Schülerinnen aus sozial schwachen Familien. Sie ist sensibilisiert für ihre Herkünfte und hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre persönlichen Potenziale zu fördern und ihnen das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu geben. Und das ist nicht nur irgendeine Modellschule in irgendeinem reichen Vorort, sondern die einst bekannteste Problemschule Deutschlands.
Unterrichtsboykott, Gewalt und Bedrohung der Lehrer. Die Rütli-Hauptschule in Berlin-Neukölln.
Heute im Blickpunkt der Kameras.
Für einige Schüler sind die zahlreichen Reporter, Fotografen und Kamerateams aber einfach zu viel.
Die Jungs wollen das nicht.
Das gesamte Lehrerkollegium hat angekündigt, so machen wir nicht weiter.
Und wir Lehrer sollen das lösen. Es ist nicht zu lösen.
Die Lehrer sagen nichts. Wir kommen zur Schule, machen alles scheiße und dann gehen sie wieder.
Eigentlich machen sie keinen Unterricht, sie können eigentlich zu Hause bleiben.
Die Rütli-Schule. Die Schule, die vor fast 20 Jahren den zweifelhaften Begriff Brennpunktschule überhaupt erst geprägt hat. Und heute vielen jungen Menschen Hoffnung auf eine gute Zukunft gibt. Doch das, was die Rütli-Schule für ihre Schüler tut, ist so von unserem Bildungssystem nicht vorgesehen und hat auch seinen Preis.
Alle Schulen ringen mit den eigenen Bedingungen und versuchen damit zurechtzukommen. Und da bewegen wir uns möglicherweise in einem Graubereich.
Und genau diesen Graubereich schauen wir uns an in der nächsten Folge von Durchgefallen, wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. Das war die dritte Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns weiter und lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr Feedback zum Podcast habt oder eure eigene Bildungsgeschichte erzählen wollt, dann schreibt uns eine Mail an podcast-durchgefallen@swr.de. Host bin ich, Lisa Graf. Autorinnen Olga Galitzka und Laura Cicalla. Redaktionelle Mitarbeit Annalena Kahn, Nicoletta Privete, Panja Schollbach, Anna-Lara Weidinger. Regie und dramaturgische Beratung Leon Hase und Leonard Koppelmann. Projektmanagement Katja Hudelmeier und Cynthia Walter. Produktion Georg Barujanis. Distribution Ramona Längert und Raffaela Rübsamen. Projektleitung Holger Kortüm.
Hey, Sella. Ich bin Ayla. Mein Vater Gültekin erzählt gerne Geschichten. Zum Beispiel die. Vor ein paar Jahren sind ihm in der Nacht Kindergeister erschienen. In einer verlassenen Unterkunft im Schwarzwald.
Soll ich dir was sagen? Das sind überall Kinder und tote Leute.
Was hat es auf sich mit diesem ehemaligen Hotel im Schwarzwald? Meine Freundin Jurate und ich begeben uns auf die Geistersuche. Und finden Erstaunliches.
Göring, Himmler waren Stammgäste des Hauses.
Glauben Sie an Geister?
Nein.
Ob es stimmt, weiß ich nicht. Hier soll ein Kindererholungsheim gewesen sein.
Die Geister der Vergangenheit sind anwesend. Sie flüstern.
Babas Geister. Ab dem 29. Januar in der ARD-Audiothek und in der Deutschlandfunk-App. Außerdem wöchentlich überall dort, wo es Podcasts gibt.